Willkommen zu Map the Gap, soziale Arbeit im Dialog. Heute mit einer Sendung unter dem Titel von Barrieren und Barrikaden. Zu Gast ist der Autor, Aktivist, Dozent, Forscher und Wissenschaftler Udo Sirk. Oder wie ich es eigentlich ganz gut zusammengefasst finde, ein Saboteur von Selbstverständlichkeiten. In dieser Sendung gibt es einen Vortrag von Udo Sirk, den er im Rahmen der Woche des Gedenkens im Februar in der Kunstklinik Eppendorf hielt. Den habe ich aufgezeichnet. Und die Veranstaltung wurde organisiert von der Geschichtswerkstatt Eppendorf in Kooperation mit dem Inklusionsbeirat in Hamburg-Nord. Vor dem Vortrag, der den Titel trägt Leid und Last, Kontinuitäten eines Menschenbildes, stellen wir in einem gemeinsamen Gespräch Udo Sirk vor. Und nach dem Vortrag reden wir noch einmal über spannende und wichtige Aspekte aus dem Vortrag und beschäftigen uns mit dem neuen Buch von Udo Sirk und wagen noch mal so einen Ausblick oder so eine Rückschau, wie es eigentlich gerade um die Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung steht. Gleich vorab, Stichwort Behinderung, Beeinträchtigung. Udo, was sagen diese Begriffe für dich aus? Wie nutzt du die Begriffe? Und ja, willkommen erstmal in der Sendung.
Ja, hallo. Ja, das Thema Behinderung ist verbunden mit Begrifflichkeiten, die uns eigentlich von Anfang an nicht richtig befreien. Behinderung macht für mich aus, was mich beschränkt. Es hat nichts mit meiner Person zu tun. Es heißt konkret, der Verkehr wird durch den Unfall behindert. Der Gegenspieler wird beim Torschuss vom Abwehrspieler behindert und der Nebel behindert die Sicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, wie ich zum Beispiel bin. Behinderung ist für uns, für mich, eine soziale Kategorie, die viel mehr mit Barrieren im öffentlichen Raum und mit Barrieren in den Köpfen von Leuten, denen ich begegne, zu tun habe. Wir haben deshalb das Wort Behinderung oder Behinderte eigentlich abgelehnt seit 50 Jahren. Soweit.
Ja, du hast ja gerade schon gesagt, dass die Barrieren eher so in den Köpfen sind und konstruiert sind, sozial konstruiert sind. Und du hast dich ja in der Vergangenheit aktiv gegen Barrieren auf die Barrikaden bewegt. Wenn man zu dir recherchiert, kommt immer wieder, dass du eine wichtige Figur der emanzipatorischen Behindertenbewegung bist und dort in den, ja, 80ern war das, glaube ich, viel in Bewegung gebracht hast. Und wie hat sich, also vielleicht auch im lokalen Kontext Hamburg, die Behindertenbewegung formiert?
Also ich bin ungefähr seit 1978 dabei, also schon etwas länger her. Die Frage, warum ist man auf die Barrikaden gegangen, hat verschiedene Momente. Erstens, als Person, wie ich eine bin, gab es die Perspektive, Sonderschule, Sonderwerkstatt, Sonderwohnheim oder Anstalt und Sonderfriedhof. Also eine Auswanderung von Kind bis ins hohe Alter. Das war Punkt 1, wo wir gesagt haben, nicht mit uns. Punkt 2, zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, hat man auf der Straße noch Aussagen gehört, wie den hätten die unter Hitler vergast. Das heißt, die Behindertenfeindlichkeit wird zu der Zeit nicht vertuscht, sondern offen ausgesprochen. Das hat dazu geführt, bei mir persönlich, dass ich mich sehr früh mit der Geschichte von ausgegrenzten Menschen beschäftigt habe. Und speziell auch mit dem NS-Regime, mit dem Nationalsozialismus. Und verkürzt gesagt, haben wir herausgefunden, dass die gesamte Behindertenfürsorge in der BRD von Tätern aufgebaut worden ist. Und das war der nächste Schritt, wo wir gesagt haben, mit dieser Behindertenfürsorge wollen wir so lange nichts zu tun haben, bis diese Vereine und Verbände sich mit ihrer Geschichte beschäftigen. So, das war der nächste Punkt. Und als dritter oder vierter Punkt war die Realität im ganz normalen Alltag, dass du als behinderte Person nicht ernst genommen worden bist. Du kannst eigentlich alles anstellen. Man hat über dich maximal geschmunzelt. Wenn wir zum Beispiel Anfang der 80er Jahre auf dem Hamburger Rathausmarkt Flugblätter verteilt haben gegen die Auswanderung im öffentlichen Nahverkehr, dann kamen die Journalisten und haben gefragt, wo denn unser nicht behinderter Begleiter ist. Ja. Es
Ja.
war völlig selbstverständlich, dass wir selber einen uns nicht vertreten können. Das waren ein paar Momente, die uns dazu getrieben haben, zu sagen, so geht's jetzt wirklich nicht. Und für Hamburg muss man sagen, das waren maximal 10 Leute, die Basis der Behindertenbewegung in Hamburg ausgemacht haben. Also keine große Bewegung, aber im Rückblick dessen, was wir erreicht haben, bin ich immer noch erstaunt.
Und nochmal, wie bist du sozusagen konkret politisiert worden? Also gab es da Vorbilder? Kam das aus dem Elternhaus? Also wie bist du da so reingerutscht, zugekommen, dann auch öffentlichkeitswirksam aktiv zu werden?
Bei mir war es so, ich bin politisch aufgewacht mit den AKW-Demonstrationen in Brockdorf. Das war Mitte der 1950er Jahre, wo ich aus meiner recht heilen Welt, die ich zu Hause erlebt habe, aufgewacht bin und gemerkt habe, oh, wenn man protestiert, kannst du ganz anders leben, was gar nicht mehr so in diese heile Welt passt. Ja. Da war ich noch sehr jung und habe da dann aber den Zugang gefunden zur politischen Arbeit. Dann, Mitte 1904 Jahre, habe ich mitgekriegt, die Antipsychiatrie-Bewegung in Italien, die uns sehr, sehr beeindruckt hat, im Sinne von Freiheit, Freiheit heilt und weg mit den Anstalten. Auf diesem Hintergrund war der Gedanke nahe, wenn das in Italien möglich ist, warum nicht auch in Hamburg oder in Deutschland? Also weg mit den Anstalten. Und wir haben in Hamburg ja die Altstädter Anstalten vor Augen gehabt, wo auch gerade in diesem Zeitraum deutlich wurde, dass dort 1500 Menschen eingesperrt leben unter menschenverachtenden Zuständen. Und auf dieser Basis haben wir uns mehr oder weniger zufällig getroffen in Hamburg, also nahe Hamburg. Einsmittel. Man hat einen oder noch eine und noch eine gesehen, gesprochen und hat gemerkt, okay, wir haben eine gewisse Wellenlänge, da arbeiten wir zusammen. Und die Anzeige in Hamburg war eine Initiative von Behinderten und Nichtbehinderten. Menschen, meistens nicht Behinderten auf der sozialen Arbeit. Und aus dieser Initiative ist in Hamburg wie in anderen Städten dann auch die sogenannte Krüppelbewegung entstanden. Krüppelbewegung deshalb, weil wir alle nicht behinderten Freunde und Partner aus den Gruppen rausgeworfen haben und gesagt haben, wir müssen das alleine machen, ohne Stellvertreter. Und das war für Hamburg und insgesamt für die BRD ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Gründung einer emanzipatorischen Behindertenbewegung. So, die ist dann Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, bundesweit auf die Beine gekommen oder in den Rollstuhl gekommen. Ja,
Ja.
so ungefähr skizziert.
Ja. Gibt es eigentlich unter dem Begriff Krüppelbewegung aktuell noch Strukturen, die das für sich mit dem Begriff beansprucht und politisch aktiv ist? Oder hat sich das jetzt schon mehr so in die politischen Organe rein diffundiert, also Inklusionsbeirat?
Also wenn man das kurz zusammenfasst, dann hat sich die Krüppelbewegung oder die alte Behindertenbewegung drei geteilt. Ende der 80er Jahre haben viele Gruppen angefangen, eigene Beratungszentren aufzubauen. Die heißen heute Selbsthilfe. Und da gibt es deutschlandweit heute ungefähr 30 Zentren. Da sind viele Ideen von uns und Utopien eingeflossen. Mit dem Hauptanteil behinderte Menschen beraten, behinderte Menschen. Das ist bis heute aktuell so geblieben. Der zweite Schritt war, dass viele, ja, viele aus der Behindertenbewegung haben sich in politischen Parteien organisiert. Mitte der 80er Jahre war die Partei der Grünen sehr attraktiv, weil wir den Eindruck hatten, da entsteht was Neues. Da sind Menschen aktiv, die wir auch aus anderen Zusammenhängen kennen, ja. Und wir dachten, bei den Grünen lässt sich unsere Position besser an die Öffentlichkeit bringen als in anderen Parteien. Bis heute arbeiten einige aus der alten Bewegung immer noch bei den Grünen. Die Mehrheit hat sich irgendwann verabschiedet, weil sie gemerkt haben, auch bei den Grünen ist es sehr schwer, Positionen, die gegen Auswanderung stehen, zu verankern. Das ist, glaube ich, bis heute so. Das gehört auch zu meiner Geschichte. Ich bin auch, habe auch bei den Grünen mitgearbeitet und bin irgendwie Ende der 80er Jahre, habe ich mich da ungefähr wieder verabschiedet. So, das ist der zweite Zweig. Und der dritte Zweig ist, dass etliche aus der ursprünglichen Behindertenszene heute selber im akademischen Bereich arbeiten. Also Stichwort Disability Studies. Und diese Entwicklung ist in Deutschland erst im Aufbau. Das heißt, es gibt, ich glaube, aktuell 7 oder 8 Professorinnenstellen für Disability Studies Ansätze. Da ist zum Beispiel Großbritannien oder USA oder auch Japan sehr viel weiter. Also diese drei Entwicklungen gibt es.
Also sozusagen institutionalisiert und akademisiert. Diese
Und es gibt seit 15 Jahren, ja, mindestens seit 10 Jahren, gibt es eine junge Behindertenszene, ja, die sich vor allem übers Internet vernetzt. Und da ist es schwer einzuschätzen, welche Kraft eigentlich dahinter steckt. Es gibt viel, viel mehr Leute, die sich im Internet zu Wort melden und kritisieren. Aber wenn man zum Beispiel in Berlin eine Demonstration macht, dann gibt es viel weniger Leute, als wir ohne Internet waren. Also schwer einzuschätzen. Auf
Ja.
jeden Fall, es gibt sowas wie eine neue Generation.
Vielleicht einer der bekanntesten Personen ist vielleicht Raoul Krauthausen.
Genau.
Genau, was ich noch sagen wollte, diese Beratungsstellen, das sind dann auch die ergänzenden, unabhängigen Teilhabeberatungsstellen, die meistens auch von Betroffenen für Betroffene organisiert sind und durchgeführt werden.
Ja, also das ist ein kleiner Erfolg von der selbstbestimmten Lebensbewegung, dass die Idee, Betroffene beraten, Betroffene, inzwischen auch in der jeweiligen Bundesregierung angekommen sind und aktuell in Deutschland circa 500 solche Stellen aktuell finanziert werden. Ja.
Ja.
Also die Finanzierung steht zwar immer in Frage, aber immerhin gibt es die Idee, dass solche Beratung hilfreicher sein kann als Beratung von gelernten Fachkräften.
Ja.
Ja, deswegen auch ergänzen.
Und also neben deinen aktivistischen Polittätigkeiten bist du Autor, Wissenschaftler, Dozent. Du hast eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Zwei deiner Werke sind auch im Kanon der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen worden. Mein Lieblingstitel, der eigentlich, finde ich, auch so ein bisschen dein Anliegen oder deine Denke gut zusammenfasst und auch so dein kritisches Denken, ist das Risiko, nicht behinderte Eltern zu bekommen. Kannst du nochmal einen kurzen oder auch einen längeren Einblick geben, mit welchen Themen du dich in deinen Arbeiten eigentlich so grundsätzlich befasst oder welche da so in deinem Fokus stehen?
Also, ein Thema ist immer gewesen der Vergleich von historischem Wissen mit aktuellen Realitäten. Also Geschichte vergleichen mit Gegenwart. Das ist ein zentrales Thema, weil meines Erachtens lassen sich Kontinuitäten zeigen, aber es lassen sich auch Brüche zeigen. Und das finde ich das Spannende. Wo gab es Brüche und warum? Und wo gibt es Kontinuitäten und warum? Das ist das eine. Das zweite, was unumgänglich ist, wenn man sich die Welt mit offenen Augen anguckt, dass man Normen und Werte hinterfragt. Und auf diese Basis ist auch dieses Buch zu den Eltern entstanden, weil der Hintergrund ist der, dass es in Hamburg Mitte der 80er Jahre von Eltern eine Integrationsbewegung gab, die gesagt haben, meine behinderten Kinder wollen in eine ganz normale Schule gehen. So. Und das ist ein positiver Ansatz gewesen. Und ich war dann oft bei diesen Treffen dabei und habe diese Eltern beobachtet und wie sie von ihren Kindern geredet haben. Und fast alle Elternpaare waren total begeistert von allen möglichen Therapien. Das heißt, sie wollten ihre Kinder alle besser machen. Ja? Und besser machen heißt normaler machen. Und auf dieser Basis ist dieser Titel entstanden. Das Risiko sind nicht wir, sondern das Risiko sind die Eltern, die im Kern nicht akzeptieren, dass wir anders sind. Und auch die Integrationseltern hatten große Schwierigkeiten mit dem Anderssein ihrer Kinder. Ja,
Genau.
der dritte Aspekt, der mich interessiert, ist halt der, wo und wie tauchen Behindertenbilder im Alltag auf und deswegen auch diese Arbeit über die Kinder- und Jugendliteratur. Also jetzt drei Themen, die einen nicht loslassen.
Und da sind wir vielleicht gleich schon bei der Überleitung zu deinem Beitrag, dass Gesellschaft dahin tendiert, aufgrund von vorstrukturierten Menschenbildern Subjekte zu kategorisieren und das eben auch in unwertem und wertem Leben. Das war ja sozusagen das Grundthema von deinem Vortrag, den du in der Kunstklinik gehalten hast, mit dem Titel Leid und Last, Kontinuitäten eines Menschenbildes. Und im Anschluss an diese Einführung wird er jetzt abgespielt. Und wie schon gesagt, nach dem Vortrag reden wir nochmal über den Vortrag, über einzelne Aspekte, gucken nochmal auf deine neueste Publikation und wollen nochmal so ganz kurzes, ja, nicht Fazit ziehen. Dazu müsste man eine eigene Sendung machen, aber nur, wo steht es eigentlich gerade mit dem Claim Inklusion, also so zwischen Rhetorik und Realisierung? Und genau, ich wünsche jetzt erstmal viel Spaß mit dem Vortrag und dann hören wir uns in einer guten halben Stunde wieder.
Ich werde hier jetzt einen Vortrag halten, der frei gehalten ist, relativ frei. Das heißt, ich lese keinen Text ab. Ich versuche jetzt in dieser gute halbe Stunde einen roten Faden zu behalten, der das Thema umreißt. Lässt sich nicht ausführlich behandeln, aber ich will verdeutlichen, dass die Geschichte nicht einfach vorbei ist, sondern auch heute bestimmte Aspekte aus der Vergangenheit zu beachten sind. Wenn man an die als Analogieopfer gedenkt, dann kommt man nicht drum herum, an das Buch zu erinnern, das 1920 erschienen ist, von dem renommierten Juristen Karl Binding und dem Mediziner Alfred Hoche. Beides seinerzeit anerkannte und renommierte Wissenschaftler. Sie haben ein Buch geschrieben über die Freigabe sogenannten Sinns und Werten Lebens und haben das am Beispiel von behinderten Menschen argumentativ begründet. Für sie waren bestimmte Bewohner in den Einrichtungen der Fürsorge eigentlich nur leere Menschenhülsen, halbe und viertel Arbeitskräfte und nicht weit über den Tieren stehend. Und es war für sie also nicht auszuhaltende Vorstellung, dass diese Menschen lebenslang von Pflege abhängig sind und deshalb dürfte und müsste man dieses Elend beenden. Das war die Botschaft von diesen beiden Wissenschaftlern aus dem Jahr 1920. Und dieses kleine Buch, hat glaube ich 80 Seiten, machte Furore in der Weimarer Republik. Ein Leiter von einem Kinderheim in Sachsen, der hieß Melzer, Ewald Melzer, er war ein Gegner der Euthanasie. Man hat sich gedacht, er müsste es unternehmen, um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen. Er war Heimleiter von behinderten Kindern und hat ein Fragebogen an die Eltern der Bewohner geschickt mit der Frage, ob sie bei starken Schmerzen in die schmerzfreie Tötung ihrer Kinder einwilligen würden. Mercer hatte die Hoffnung, dass viele Eltern sagen würden, nein, sind sie nicht mit einverstanden. Da hat er sich getäuscht. 73% der befragten Eltern, die geantwortet haben, waren mit diesem Vorschlag einverstanden. Er hat diese Ergebnisse trotzdem 1925 publiziert und die Nazi-Ärzte, die dann die Euthanasie umgesetzt haben wir vielfach auf dieses Fragebogen bezogen und gesagt, selbst die Eltern sind damit einverstanden. Jetzt tränt mir das Auge, aber es wird, glaube ich, gleich gehen, kommt vom Licht. In der Einrichtung von Mercer lebten 250 Kinder. Von diesen 250 Kindern haben lediglich 25 die Euthanasie-Aktion ab 1939 überlebt. Ein Beispiel von vielen. Neben der Euthanasie gab es, und das muss auch erwähnt werden, die Maßnahmen der Zwangssterilisation. Das heißt, dass man Menschen, die aus körperlichen oder sozialen Gründen nicht ins Bild passten, ohne Einwilligung sterilisiert hat. Darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, nur darauf hinweisen, dass etwa 400.000 Bürger und Bürgerinnen zwangssterilisiert worden sind, dass ungefähr 250.000 Menschen Opfer der Euthanasie geworden sind. Der Historiker Götz Ali fragte sich, warum gab es eigentlich in der Bevölkerung und gerade auch von den Angehörigen so wenig Widerstand gegen diese Euthanasieaktion, weil die waren relativ schnell in der Bevölkerung bekannt. Es gibt nur ganz wenige Beispiele dokumentiert, wo Angehörige ihre Kinder, ihre Oma, ihren Onkel aus den Anstalten rausgeholt haben. Die allergrößte Mehrheit hat die Dinge laufen lassen. Deshalb sagt Ali, hier kann man nicht von Tätern sprechen, aber man muss von Belasteten sprechen. Die Angehörigen sind nicht frei von Schuld, weil sie nicht eingegriffen haben. Und die dokumentierten Fälle belegen, dass Eingreifen möglich war. Zu dieser Geschichte der Euthanasie gehört eben auch, das ist wahrscheinlich dem einen oder der anderen bekannt, dass die Täter und Täterinnen weitgehend davongekommen sind. Das heißt, sie haben ihre Arbeit, ihre Karriere fortsetzen können. Wir wissen heute, dass die gesamte Fürsorge von NS-Tätern in der jungen Bundesrepublik Deutschland aufgebaut worden ist. Da kann ich jetzt viele Beispiele nennen, das würde aber hier bei diesem Thema zu weit führen. Wichtig ist im Jahr 2010, also vor 14 Jahren, hat sich der Bundestag dazu durchgerungen, die Verbrechen aus der Zwangsdelegation auch als Verbrechen zu kennzeichnen. Das heißt, 90 Jahre nach dem Buch von Billing und Hoche ist es den Leuten im Bundestag gedonnert, dass es sich um ein Verbrechen handelt und dass man dem auch entsprechend würdigen muss. Alleine dieser Zeitraum 2010 bis heute macht deutlich, wie nahe wir eigentlich in dieser Historie noch sind. Diese späte Erkenntnis, dass es sich hier um Verbrechen gehandelt hat, liegt natürlich auch darin, dass 2010 die allermeisten Täter und Täterinnen verstorben sind. Genauso haben es manche Behindertenverbände, größere, erst in den 90er Jahren, also vor 30 Jahren, etwa geschafft, sich von ihren Tätern in ihren Reihen zu distanzieren. Das heißt, wir als junge behinderte Menschen sind teilweise mit Tätern konfrontiert worden, ohne dass wir es bis dahin eigentlich wussten. Vielleicht erklärt das auch, warum zum Beispiel ich sehr sensibel auf die neuen Fragestellungen, die uns aktuell begegnen, reagiere. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen zum sozialdarwinistischen Denken in der Bundesrepublik. Diese Untersuchungen laufen seit mindestens 14 Jahren und die erste Untersuchung, die mir in die Hände kam und die mich aufmerksam gemacht hat, stammt aus dem Jahr 2012. Da hat ein Wissenschaftler aus Bielefeld, Heitmeier, heißt er, eine Untersuchung gemacht mit dem Titel Deutsche Zustände. Und da eben auf die Einstellung gefragt, wie die Menschen zu behinderten Personen stehen. In dieser Untersuchung kam als Ergebnis raus, dass über 10% der Meinung waren, für behinderte Menschen wird in Deutschland zu viel getan. Knapp unter 10% waren der Meinung, die Forderungen behinderter Menschen sind überzogen. Und ganz allgemein, wir können uns heute die Sozialleistungen in der Form, wie sie gewährt werden, nicht mehr leisten. Das war 2012. Wie gesagt, diese Untersuchungen finden regelmäßig statt. Alle 2 Jahre werden sie publiziert. 2018 ist eine Untersuchung aus Leipzig erschienen, von der Uni Leipzig. Und dort wurde nach dem sozialdeterministischen Denken gefragt, mit dem Ergebnis, dass, da muss ich jetzt die Zahlen mal genau angucken, dass 52% der Meinung waren, wie in der Natur muss auch bei den Menschen der Stärkere gewinnen. Nur 2 Drittel der Befragten haben abgelehnt, dass es unwirtes Leben gibt. Diese Aussagen wurden letztes Jahr, also 2022, in einer Untersuchung von der Friedrich-Ebert-Stiftung bestätigt. Mit dem Unterschied, dass sich die Zahlen statistisch gesehen weiter radikalisiert haben. Es waren fast 60% der Meinung, in der Natur muss der Stärkere über die Schwache siegen und das sei übertragbar auf die bundesdeutsche Gesellschaft. Genau. Die Zahlen sind nachzulesen im Internet, das will ich jetzt hier auch nicht alle vortragen. Es geht einfach um die Tendenz, dass bestimmte Denkstrukturen nicht aus der Welt sind und dass die bestimmten Denkstrukturen immer noch bedrohlich sind. Ich frage mich seit, na gut, 40 Jahren, was ist denn der Hintergrund? Ist es allein die Ökonomie? Ist es allein die Angst, dass man selber sozial absteigt? Warum existieren solche Denkstrukturen? Ich bin der Überzeugung, dass ein entscheidender Punkt das eigene Menschenbild ist. Das Menschenbild, das die Leute im Kopf haben und nicht hinterfragen. Ich will versuchen, das zu erläutern oder nachvollziehbar zu machen. Jedes Jahr strömen in der Louvre in Paris, das Museum, unzählige Besucher und bewundern die Schönheit der Venus von Milo. Gehen wir begeistert wieder raus und sagen, bah, was ist das für eine Figur. Wenn man sich diese Figur aber mal distanziert anguckt, dann hast du eine Statue vor dir. Da fehlt der Unterarm. Die rechte Hand ist ganz weg. Die Nase ist nicht mehr ganz vorhanden. Im Gesicht hat sie Narben. Fehlt der linke Zeh. Und auf dem Rücken sind lauter Spuren, man wird halt sagen, von Operationen. Warum finden die Leute diese Figur schön? Ich glaube, weil die Leute sehen, was sie denken. Und nicht sehen, was sie sehen. Eine Frau, die neben der Statue stand und nur einen Arm hatte, schreibt in einem Aufsatz, das ist erstaunlich falsch, dass alle die Statue bewundert haben, aber sie sind mit zärtlichen Blicken angeguckt haben. Das ist genau ein Beispiel dafür, für mich, dass Denkprozesse im Kopf ablaufen, die nicht hinterfragt werden, die aber Menschen, die nicht der Normalität entsprechen, auf eine ganz bestimmte Ebene abdrängen. Behinderung ist nach wie vor in den Augen der meisten eine Tragödie. Eine Tragödie, die nicht sein muss. Und nicht zu verhindern gilt. Für mich stellt sich deshalb die Frage, ob heute unter gänzlich unterschiedlichen politischen Verhältnissen die Denkmuster sich nicht wesentlich verändert haben. Die Eltern von den behinderten Kindern, die ich eingangs zitiert habe, waren vermutlich in der Regel keine überzeugten Nazis. Trotzdem war diese Meinung, Leid müsste verhindert werden. Ich frage mich heute, ob dieser Gedanke aufgrund des technischen medizinischen Fortschritts nicht einfach vorgeburtlich umgesetzt wird. Die Realität ist an der Stelle, dass wenn ein werden nicht Elternpaar erfährt durch medizinisch-technische Untersuchung, dass das Neugeborene dann befallen eine Behinderung hat, dann entscheiden sich heute zwischen 90 und 95% zu einer Abtreibung. Die gleichen Leute stehen mir gegenüber und sagen, ich habe nichts gegen behinderte Menschen. Trotzdem wollen sie kein behindertes Kind. Für mich ist diese Diskrepanz schwer nachzuvollziehen. Und da erwarte ich eigentlich bis heute eine Auseinandersetzung von den Leuten, die das betreiben. Wir, ich sage jetzt mal wir aus der Behindertenbewegung, die ist ja immerhin schon seit 45 Jahren gibt. Auch wir haben uns eine Zeit lang darum gedrückt, uns mit unserem Körper, mit unserem So-Sein auseinanderzusetzen. Das hat einen Grund. Wenn wir gesagt hätten, öffentlich gesagt hätten, Behinderung ist manchmal eher unerfreulich, dann hätten alle gesagt, siehste, haben wir schon immer gesagt. Deswegen haben wir lange Zeit diese Auseinandersetzung öffentlich gescheut. Seit ungefähr 20 Jahren mindestens hat sich das geändert. Wir sagen, oder besser, ich sage, die körperliche Beeinträchtigung kann manchmal von Nachteil sein, aber sie soll an keiner Stelle ein Nachteil in der Lebensqualität. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich, damit deutlich wird, es geht hier nicht um Existenzfragen, sondern es geht darum, wie man den Alltag bewältigt. Das heißt, wir oder ich, aber bin ich nicht der Einzige, sind dazu gekommen, dass wir die Akzeptanz von uns selbst lernen und dann immer auch demonstrieren müssen. Weil nur so, indem wir uns zeigen, und zwar öffentlich zeigen, kann es gelingen. Da bin ich immer noch optimistisch, dass die eine oder der andere ins Nachdenken kommt. Die auch ausgrenzend wirken, sind eigentlich bekannt. Jugendlichkeit schlägt das Alter, intellektuelle Fähigkeiten schlagen Lernschwierigkeiten. Und diese Maßnahmen Die Maßstäbe werden ausgrenzend und je mehr Menschen der Meinung sind, dass diese Kriterien der Normalität berechtigt sind, je mehr das gesagt wird, können wir den Gedanken von Integration und Inklusion, wie es heute modernerweise heißt, eigentlich abschreiben. Das heißt, für mich, wenn die Bilder und Gedanken, die über uns existieren, wenn die nicht gründlich hinterfragt werden, dann sehe ich im Zweifelsfall dass wir als behinderte Personen uns stärken müssen, um Attacken gegen uns abzuwehren. Ich glaube nicht, dass heute der Euthanasie auf dem Programm steht. Ich glaube aber, man muss aufpassen, dass abwertendes, ausgrenzendes Verhalten nicht selbstverständlich wieder machbar ist. Okay, ich könnte jetzt noch länger erzählen, aber ich habe gesagt, 40 Minuten ungefähr. Das habe ich jetzt erstmal gemacht. Und ich hoffe, ihr habt jetzt Fragen. Bestimmt habt ihr Fragen.
So, das war der Vortrag. Nach dem Vortrag gab es noch eine Diskussionsrunde. Und in dieser Diskussionsrunde fiel nämlich auch nochmal das Begriffspaar von den Barrieren auf die Barrikaden. Der ist daraus entnommen. Und was ich bei deinem Beitrag, was mir so besonders hängen geblieben ist oder was ich sehr passend und treffend fand, war das Beispiel mit der Venus aus dem Louvre. Dass man sozusagen das denkt, also das sieht, was man denkt, wie wirkmächtig das ist und wie das auch mit diesem Beispiel belegt wird oder belegt werden kann. Und ja, auch die aktuellen Forschungsergebnisse zur Kontinuität dieser sozialdarwinistischen Einstellungsweisen in der Bevölkerung und auch mit das auch überhaupt diese Legitimation, dass das Leben wertbar ist, dass die so aktuell sind und sich auch so vor allen Dingen so aktuell halten, hat mich schon erschrocken. Genau. Also, und dass sozusagen immer die Aspekte von Gesundheit als selbstverschuldetes Unglück und Tragödie gedeutet werden und dass es so personalisiert wird. Genau. Was ich zum Beispiel auch, also ich komme auch aus dem Feld von Teilhabe und Sozialpsychiatrie, Behindertenhilfe und die Verstrickung der Humanwissenschaften, die du zuerst aufgedeckt hast, oder auch welche oder was mit wissenschaftlichen Ergebnissen passieren kann, hat mich auch nochmal über die Rolle der Wissenschaften nachdenken lassen und wie die in so Wertigkeitsproduktion verstrickt ist, obwohl sie sich immer genau außerhalb dessen wähnt. Und oder beziehungsweise am entscheidendsten fand ich auch sozusagen wieder dein Move. So jetzt, es gab dann auch noch eine Diskussion über Humangenetik und dann kommt man schnell in dieses Fahrwasser, wann ist wie was erlaubt und dann soll man da irgendwie Eindeutigkeiten machen für am Ende Einzelfälle, wo man eigentlich als, wo man kein Patentmittel oder kein Argument findet, kein universalistisches. Und da hast du sozusagen wieder diesen Dreh gemacht, dass die entscheidende gesellschaftliche Frage eigentlich sein müsste, auf politischer, diskursiver, kultureller Ebene, wie gelingt eigentlich ein schönes Leben für alle in allen Lebenslagen. Und dass man sich, wenn das die dominante Frage und der dominante Diskurs wäre, würden sich ganz viele Fragen und Diskussionen gar nicht ergeben, weil das Leben in seiner Vielfalt immer auf ausreichende Bedingungen für ein gutes Leben fußen könnte. Und weiter hast du sozusagen gesagt, und auch sozusagen die entscheidende Frage ist sozusagen, wie kann ich meinen Alltag bewältigen und welche gelingende, bedingungslose und voraussetzungslose Assistenz bekomme ich dafür? Also das im Gegensatz von diesen Wertigkeits- und Verdienstdebatten. Und da merkt man immer, wenn man sozusagen das damit konterkariert bekommt mit diesen Fragen, eigentlich die Diskussion, wenn die unter diesem Aspekt geführt werde, wäre, ergeben sich ganz andere Antworten und Fragen. Aber was ich sagen wollte, man merkt, wie eng oder ja, wie schnell man sozusagen auch mit dem Behinderungsbegriff ja im Werten ist und ja in so einen Paternalismus reinkommt oder wie verharrend eigentlich so ein paternalistischer Diskurs auch ist, der für andere bestimmen möchte und der anderes Leben qualifizieren möchte. Genau. Ja, das waren sozusagen die Aspekte, die mir nochmal wichtig waren. Und genau, kommen wir, du hast jetzt gerade erst ein neues Buch rausgebracht. Das heißt, Körperkult und Behinderung. Eine Geschichte zwischen Erniedrigung und Faszination im Verlag der AG Spack Bücher. Da hast du dich nochmal, also hab ich das richtig verstanden, dass du sozusagen nochmal ausgehend von deiner Beobachtung und These, dass so aktuell der makellose Körper gerade wieder an unheimlicher Bedeutung zunimmt, dass das sozusagen im Widerspruch einer Gesellschaft steht, die eigentlich eine Akzeptanz gegenüber der Vielfältigkeit von Körpererscheinungen sich selbst auferlegt hat, spricht.
Also nochmal grundsätzlich, was ich bei meiner Arbeit ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtig fand und finde, ist, dass ich über den Tellerrand der Behindertenpolitik hinausgucke. Ich denke, Behindertenpolitik, wenn du alleine nur Behindertenpolitik betreibst, dann wirst du auch in einer bestimmten Ecke verhaftet. Deshalb habe ich auch mit anderen zusammen von Anfang der 1980er Jahre angefangen zu gucken, wie geht's denn den Obdachlosen in der Stadt? Die Obdachlosen haben fast alle körperliche Beeinträchtigung aufgrund ihrer Alltagssituation. Kümmert sich aber kein Mensch drum. Hat aber eben auch mit Behindertenpolitik zu tun, eigentlich. Dann die Frage aktuell, die Frage Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Ja, da sind ganz viele Menschen dabei, die gelten in Anführungszeichen als behindert. Das wird in der allgemeinen Behindertenpolitik nicht so gerne thematisiert, sondern eher als Randproblem gesehen. Und aufgrund solcher Beispiele ist es mir wichtig zu gucken, Stichwort die soziale Frage. die seit 100 Jahren auf die Tagesordnung ist. Wie wird mit der umgegangen? Und das ist eben nicht nur die Frage von Behinderung und von Inklusion oder Exklusion. Und das ist für mich der entscheidende Punkt, wo ich mich auch von den Behindertenverbänden der Gegenwart unterscheide, weil viele machen reine Klientelpolitik und lassen die anderen die anderen Sachen machen. Das finde ich falsch. Und um dann den Bogen zu kriegen zu dem Buch um die Faszination anderer Körper, ja, da geht es auf den ersten Blick geht's um Menschen, die anders aussehen, die sich anders bewegen. Aber wenn man genauer das Buch liest, dann glaube ich, merkt man, dass es eigentlich fast jeden trifft. Die Frage, die ja auch seit Jahrhunderten diskutiert wird, was ist schön, was ist hässlich, was ist böse, was ist gut, das wird an Kriterien festgemacht, über die fast niemand nachdenkt. Fällt mir jetzt ein Beispiel ein, lass mich nachdenken. Zum Beispiel die Figur aus der Literatur, die Hexe. Ja, wenn die Hexe böse ist und jemanden übers Ohr haut, dann heißt es die hässliche Hexe. Wenn die Hexe aber in Situationen anderen Leuten aus der Patsche hilft, dann ist es plötzlich die schöne und sympathische Hexe. Also, was ich damit sagen will, ist, Äußerlichkeiten hängen in der Bewertung davon ab, wie diejenigen, die das beobachten, die Situation einschätzen. Das war jetzt kompliziert, aber trifft den Kern. Und mich hat vor allem auch fasziniert und beeindruckt, dass gerade in den Jahren der Corona-Zeit die Leute über Bildschirme kommuniziert haben und in dieser Zeit die Schönheitsoperationen sprunghaft in die Höhe gegangen sind, weil alle sich angeguckt haben und bestimmte Normen, die sie im Kopf haben, bei sich nicht wiedergefunden haben. Und dann nicht gesagt haben, es ist mir doch egal, welche Norm ich repräsentieren soll, ich bin zufrieden, wie ich aussehe, sondern gesagt haben, ich muss mein Gesicht in die Richtung verändern. Und das ist der eine Aspekt, den ich beeindruckend fand und der war eigentlich der Auslöser von diesem Buch. Was ist schön, was ist hässlich. Worüber sind die Leute fasziniert, worüber nicht. Jetzt sind in den letzten Jahren die sogenannten Paralympics im Fernsehen, wo man zugucken kann, wie Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen Höchstleistungen vollbringen Und alle sind total begeistert, ja, und gucken und staunen und so. Und ich frage mich, ob das nicht einen historischen Vorläufer widerspiegelt, nämlich auf der Weltausstellung 1904 in den USA haben die zweiten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden. Aber nur für weiße Sportler. Dazu hat man Wettkämpfe organisiert für Menschen mit einer Hautfarbe, die man aus den Kolonien und aus anderen Kontinenten importiert haben, hatte. Und das ist der entscheidende Punkt. Das weiße Publikum ist geströmt und war begeistert von der Bewegung und den Darbietungen der Schwarzen, die man ansonsten verachtet hat. Also die Frage, wo kommt eigentlich die Faszination für die Paralympics im Jahr 2023 her? Ist das ehrlich gemeint oder ist es nur eine Art moderner Zirkus?
Ja, was steckt hinter dem Blick?
Ja, was steckt hinter dem Licht? Und wenn man Leute fragt, die mit der Sache an sich nichts zu tun haben, dann ist es einfach die Faszination. Und Faszination ist was anderes als Akzeptanz.
Als Akzeptanz, aber in der positiven Konnotation oder in der negativen?
Als positive
Okay.
Akzeptanz, wenn man Menschen akzeptiert, wie sie sind, wie sie sich geben, dann ist es positiv. Wenn man über deren Verhalten oder ihre Bewegung nur fasziniert ist, dann ist es eine Art Zirkusnummer.
Ah, genau das meine ich. Das wusste ich jetzt nicht sozusagen. Ist das eine Faszination an einer Ergötzung des anderen machen oder ist es eine anerkennende Geste?
Ja. Und da sitzt meine Frage. Also, ja, ich will nicht behaupten, dass alle, die sich jetzt die Paralympics angucken, ja, dass die jetzt nur sich das anschauen, um was Sensationelles zu sehen, was sonst, was weiß ich, attraktiv ist wie irgendwelche Shows auf RTL oder so, sondern es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, das beeindruckt mich als sportliche Leistung. Ja, die gibt es auch geben. Aber meine Frage ist, wer guckt wie?
Ja.
Und die Frage muss gestellt werden. Abgesehen davon, dass die Paralympics auch eine Sonderveranstaltung sind.
Ja, genau, und sozusagen in welchen Kontexten finden die Blicke statt?
Ja.
Weil, also da sind so aus meiner Sicht auch Nuancen fallen. Das behandelst du auch in deinem Buch, also wie zum Beispiel Stories in Hollywood verlaufen, in denen Menschen mit Behinderung eine Rolle spielen. Also wie enden die, was besitzen die Figuren? Agency, sagt man, also sind das handlungsmächtige Figuren oder sind das Figuren, die dankbar sein dürfen? Sind das Figuren, die traurig sein dürfen oder sind das Figuren, die politische Meinungen, Wertungen, Reflexionen äußern können? wenn man sozusagen, das ist ja so ein bisschen der zweite Teil deines Buches, wo du auch auf der einen Seite sagst, in den letzten Jahren hat sowas wie eine Vervielfältigung stattgefunden in Bezug auf Darstellungsweisen in den Medien und Kulturbetrieb. Body Positivity, die Barbie im Rollstuhl. Wie wertest du das? Sind das so Zugewinne an Anerkennung oder ist das sozusagen eher, geht das eher in die Richtung Scheinpartizipation oder ja, sind das sozusagen problematische Gleichzeitigkeiten, wo sich einmal so ein Zugewinn an Freiheiten ab verstrickt mit Herrschaft zeigt?
Als wir angefangen haben, uns zu bewegen, gab es in der Öffentlichkeit im Prinzip nur die Fernsehsendung Aktion Mensch. Und früher hieß die Aktion Sorgenkind. Mehr an Öffentlichkeit über Behinderung oder Menschen, die anders waren, gab es im Prinzip nicht in Deutschland, in Westdeutschland. Von daher muss man sagen, ist es positiv einzuschätzen, dass in der Öffentlichkeit Menschen, die als behindert gelten, vermehrt auftauchen und zu sehen sind. Das ist ein Schritt, der unbedingt notwendig war und der im Rückblick auch ansatzweise gelungen ist. Ja? Also wenn wir heute in Hamburg durch die Straße geht oder im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, dann trifft man schon mal Leute, die im Rolli unterwegs sind. Das gab es vor 40, 50 Jahren nicht. Ja. Von daher ein großer Schritt nach vorne. Bei mir ist es so, dass ich denke, dieser Schritt, auch wenn er noch lange nicht gelungen ist, aber dieser Schritt ist die Basis dafür, dass wir jetzt Auseinandersetzungen führen können. Weil Menschen, die anders aussehen oder nicht wie sie, sind präsenter. Und jetzt sind Menschen, die sich für normal halten, erst damit konfrontiert, dass es uns gibt. Und auf dieser Basis kann man jetzt, wenn es gut geht, Auseinandersetzungen führen über Menschenbilder. Von daher denke ich, im Rückblick, wir haben einiges geschafft, aber wir haben jetzt erst die Basis geschaffen, wo es weitergehen muss, wo es überhaupt im Prinzip erst ernsthaft anfangen kann. Ja.
Ja. Genau.
Und das fällt mir gerade noch ein. Das Problem ist ja, dass wir als Menschen, als Männer und Frauen, die 50, 60, 70 Jahre alt sind, wir leben ja nicht in einer Welt, die uns nicht auch beeinflusst. Wir gucken uns dieselbe Werbung an. Wir gucken uns dieselben schönen Figuren an in den Zeitschriften. Wir hören dieselben Gespräche, was am Körper alles verbessert werden müsste oder könnte. Und dann dabei zu bleiben und zu sagen, Behinderung ist schön. Das ist ein Akt, der uns herausfordert und der auch nie zu Ende sein wird. Das ist gleichzeitig in meinem Verständnis ein Grund dafür, warum wir als Aktivisten immer auch eine überschaubare Gruppe geblieben sind. Also, was ich damit sagen will, wir halten uns nicht für die ganz klugen Köpfe und halten uns nicht unbedingt für die schlaueren als nicht Behinderten, aber wir erlauben uns, ihre Sichtweisen in Frage zu stellen.
Ja, wo du das jetzt gerade nochmal ansprichst mit den Errungenschaften, die so die Ebene der Repräsentation im kulturellen und diskursiven, symbolischen Bereich betreffen. Wie ist das dann oder wie würdest du sagen, wie sind so auf der Ebene der Rechte, der Politik, der Fürsorge, der Wohlfahrt, der sozialen Arbeit? Da ist ja seit den 2000er Jahren, kann man ja sagen, dass keine Sozialpolitik und keine sozialpädagogische Konzeption ohne die Begriffe Inklusion, Teilhabe, Diversity und Partizipation mehr auskommt, zu Recht. Und dies natürlich auch noch Rückenwind bekommen hat durch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006. Also wie bewertest du dieses, ja, ich sag mal, Bemühen der letzten 20 Jahre verstärkt, so zwischen Realisierung und Rhetorik?
In den letzten 20, 30 Jahren gab es einige Schritte in die richtige Richtung. In Hamburg ist die Großanstalt Alsterdorf aufgelöst worden in kleinere Wohneinheiten. Es gibt in Hamburg speziell auch Integrationsklassen, wo Kinder mit einer Beeinträchtigung im normalen Unterricht dabei sind. Vom öffentlichen Raum her sind viele Barrieren verschwunden, also Treppen sind umgewandelt worden in die Rampen. Es gibt viele Fahrstühle an Bahnhöfen und so weiter. Das sind alle Schritte in die richtige Richtung. Da kann man sagen, da hat sich was getan. Aus meiner Sicht ist seit 2 Jahren spätestens eine Art Stillstand. Es entwickelt sich nichts mehr weiter. Und im Bereich Arbeit muss man sagen, es entwickelt sich Jahr für Jahr zurück.
Ja.
Wenn man sich die Werkstätten für behinderte Menschen anguckt, die beschäftigen inzwischen über 300.000 Personen, Tendenz steigend, für Hunger. Hungerlohn und die Leute, die Werkstätten und die Verbände, und das sind fast alle in der Behindertenfürsorge beteiligt, die behaupten, dass Werkstätten zum Beispiel ein Mosaikstein für Inklusion sei, wobei von 1000 Beschäftigten in der Werkstatt kommt einer aus dem freien Arbeitsmarkt zurück. Also, das Wort Inklusion wird genutzt, weil es einen positiven Klang hat. Aber da, wo Inklusion draufsteht, ist oft überhaupt keine Inklusion mehr drin. Und dieser Stillstand, der ist jetzt übrigens auch gerade von der UN-Menschenrechtskonvention für Deutschland gerügt worden. Das wird international beobachtet und Deutschland hat jetzt die Quittung bekommen, dass gesagt wird, da wird zu wenig getan. Und im Grunde genommen läuft im Moment das in diese Richtung gar nicht mehr. Das ist für mich aber auch ein Ausdruck von gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Nicht nur der Bundesbehindertenverband, der sich seine Pfründe sichern will und nicht aufgeben will. Und es ist auch eine Entwicklung, wo jeder und jede tendenziell guckt, dass es ihr oder ihm gut geht und der Blick für andere mehr und mehr abgewendet wird.
Ja, wir sind schon so ein bisschen oder gehen so ein bisschen auf den Abschluss. Ich habe noch so zwei Sachen. Also eine ist einmal, du hast 1995 ein Buch geschrieben, Normalisierung von Rechts, Biopolitik und neue Rechte. Und so aktuell steht die AfD, die rechtsextreme oder rechtsextreme Position, ja, bei mehr oder weniger 15 bis 20%. Werden die sich einpendeln, pendeln sich ein? Und das im Rahmen einer politischen Partei und nicht nur im Sinne von vorhandenen Einstellungsmustern innerhalb der Bevölkerung. Ja, rechnest du eigentlich angenommen, da kommen dementsprechende Parteien, die AfD, in eine Regierungsverantwortung mit einer Zunahme von, ja, also sowohl alltäglicher Behindertenfeindlichkeit, weil die arbeiten ja auch sehr viel über Leistungsideologie und Sozialchauvinismus. Also ich sag's mal so, kündigt sich da nicht auch ein Wiedererstarken von Behindertenfeindlichkeit an und auch vom Abbau von politischen oder sozialen Strukturen? Also ich meine, Einsparmaßnahmen werden sicherlich die ersten, die es dann trifft im sozialen Bereich, sind gerade solche Finanzierungen wie die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung. Also muss man sich da auch deiner Meinung nach auf was gefasst machen, wenn solche rechtsextreme Parteien in die Regierungsverantwortung kommen?
Also die Aussagen von AfD-Leuten, die sind eindeutig. Die sind der Meinung, dass das gesamte Sonderinstitutionswesen, dass das genau das Richtige ist. Also die Idee von Inklusion oder Gemeinsamkeit wird abgelehnt. Da gibt es Zitate von angefangen bei Höcke bis hin zu einzelnen Landespolitikern, die eindeutig sagen, Inklusion oder Integration ist ein ideologisches Projekt und hat nichts mit Menschlichkeit zu tun. Und die sind eben in ihrer Besonderheit, wollen die mal unter sich bleiben. Ja? Das heißt, Wir gehen in dieser Idee zurück in die 50er Jahre, also 70 Jahre zurück ungefähr. Da sind diese Positionen von den etablierten Organisationen vertreten worden. Das hat sich geändert, zum Glück. Es ist aktuell ja auch so, dass große Behindertenorganisationen sich auch gegen Positionen der AfD stellen. Also es ist nicht so, dass die sagen, ach, lass die mal machen, sondern dass die auch Position beziehen mit Stellungnahmen zu einzelnen Aussagen. Also trotz allem, sobald die AfD in irgendeine Regierungsverantwortung käme, muss man damit rechnen, dass alle Integrations- oder Inklusionsprojekte zumindest stark gefährdet sind. Das ist meine Einschätzung. Auch auf der Basis dessen, dass zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen aktuell auch ohne AfD keine Inklusionsprojekte mehr gefördert werden. Das heißt, die Idee, nun ist aber gut, ja, nun ist aber auch genug Inklusion. Das ist jetzt nicht ein Original-AfD-Gedanke. Nur die AfD formuliert das sehr offen und sehr offensiv auch. Ja.
Ganz zum Abschluss nochmal die Frage, Udo, woran arbeitest du gerade? Womit bist du gerade beschäftigt?
Also das, was ich gerade zuletzt gesagt habe, das wird mich die nächsten Monate beschäftigen, dass ich einen genaueren Blick darauf werfe, was zum Beispiel die AfD für Aussagen macht und welche Konsequenzen das für Menschen wie mich haben könnte. Das ist meine Idee. Konkret.
Also, Udo Sirk, ich danke dir für das Gespräch, für das Interview.
Gerne.
Und genau, vielleicht hören wir uns in einer nächsten Sendung nochmal wieder. Und ja, Dankeschön und bis bald.
Bis dann. Vielen Dank.